Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist Asklepios. Herzlichen Dank. Heute befrage ich den Chef der Hamburger Hochbahn, Hendrik Falk. Ahoi, Hendrik.
Moin.
Lieber Hendrik, du hast in den letzten Wochen 500 Millionen Euro bekommen. Also das ist zwar nicht ganz richtig, weil es nicht dir gehört, aber erzähl mal, was ein Green Bond ist.
Ja, ein Green Bond ist im Prinzip eine grüne Finanzierung. Wir versuchen ja wirklich das Thema Nachhaltigkeit jetzt nicht nur verbal, sondern wirklich richtig konsequent anzugehen. So. Und wenn man sich ein bisschen mit dem Thema beschäftigt, weiß man, dass eines der wesentlichen Themen ist, dass man den Finanzmarkt irgendwie in die Richtung bewegen muss, sonst wird das alles nicht funktionieren. Und deswegen war es jetzt in Abstimmung mit der Stadt, die Hochbahn sozusagen vorneweg mal an der Zeit, einen Green Bond aufzulegen. Das heißt, wir haben alles das, was wir machen, an grünen Beschaffungen nach vorne in den nächsten 2 Jahren zusammengekratzt, haben es an den Markt gebracht, waren 7,5-fach überzeichnet, hätten also 3,5 Milliarden ehrlicherweise aufnehmen können zu einem sagenhaften Zinssatz von 0,23%, glaube ich, am Ende.
Kann man da nicht so flexibel sein und sagen, alles klar, die Kohle nehmen wir auch noch mit, weil ein paar Ideen haben wir noch?
Kann man. Dahinter steckt natürlich nur, dass das irgendwie schon mit dem zusammenhängen muss, was man dann auch tatsächlich beschaffen will und ausgibt. So. Und wir hätten bei aller Fantasie das nicht geschafft. Aber in der Tat ist es so.
Ja, ich denke, Sponsoring beim Endlos wäre ja auch eine schöne grüne Sache gewesen. Also beispielsweise.
Also 3,5 Milliarden schaffen wir nicht. So, also okay, insofern, ja. Aber man hätte es machen können, genau.
Ja, also jetzt habt ihr erstmal die 500 Millionen, das hört sich erstmal eine ganze Menge an. Wenn man dann mal überlegt, dass so ein Zug etwas teurer ist als ein durchschnittliches Auto, ist es ruckzuck wieder weg. Was kauft ihr denn jetzt davon? Weißt du das so aus dem Kopf? Grob.
Ja, wir kaufen natürlich emissionsfreie Busse davon, wir kaufen tatsächlich die neue U-Bahn-Züge davon und wir investieren im Servicebereich ganz viel. Also dahinter ist ganz spannend, den Namen wirst du lieben. Gibt's Agenturen, die wirklich überprüfen für den Finanzmarkt transparent, ob das wirklich grüne Investitionen auch sind. So, und die Agentur, die wir da beauftragt haben, die nennt sich Shades of Green. Sind so ein bisschen wie die neuen Fitch und Standard & Poor's der Finanzwelt. Und wir haben einen Dark Green als Label bekommen, was ich natürlich ziemlich gut finde, weil das zeigt, dass wir das wirklich auch ernsthaft meinen. Also Shades of Green hat uns ein Dark Green gegeben. Besser geht's nicht.
Und so muss es weitergehen. Das ist das darkeste Green, was man kriegen kann? Oder?
Das ist das darkeste Green, was man kriegen kann. Im Prinzip das Triple A der Nachhaltigkeit, genau.
Ach, das ist doch herrlich. Was macht denn jetzt eigentlich so einen neuen Zug nachhaltiger als die alten, die so durch die Gegend quietschen hier? Also welche Technologie wird da verändert?
Na gut, das hat natürlich sowohl was im Prinzip Wiederverwendbarkeit der Rückspeisung der Energie zu tun, als auch generell natürlich damit, dass dahinter steckt ja auch eine strategische Ausrichtung der Stadt, hier eine Mobilitätswende schaffen zu wollen, die natürlich eher dahin geht, dass nicht jeder mit seinem eigenen Auto irgendwie durch die Stadt düselt, sondern viel, viel mehr Leute nach vorne wirklich neben ÖPNV in Sharing-Modelle einsteigen. Da sind wir ja nur Teil dessen. Und das macht das ganze Thema dann umso nachhaltiger. Also sowohl, wie die Züge beschaffen sind, als auch, wo es nach vorne hingehen soll.
Jetzt gucke ich seit vielen Jahren, bestimmt schon seit 15, 20 Jahren, wo ich meine 350 Euro Jahresüberschuss aus der Fabrik anlegen kann, grün. Ich habe jetzt von euch überhaupt nichts gehört. Das wäre jetzt nichts für Privatanleger gewesen. Das sind dann so große Heuschrecken, die sich ein bisschen sauber machen wollen. Ketzerisch gefragt oder wer darf damit dran profitieren?
Naja, ist schon so. Der schöne Fachbegriff ist, das sind institutionelle Anleger, das stimmt. Also in den Größenordnungen, deswegen ist da 500 Millionen auch das Minimum, was man an den Markt bringt. Ich glaube, in Zukunft wird es aber dahin gehen, also dass man durchaus auch die Banken, die sich da zum Beispiel auch beteiligt haben, die könnten danach das dann auch für kleinere Anleger, so für deine 350 Euro so schneiden, dass das dann durchaus auch Sinn macht. Aber hier war es schon für die Großen. Und wenn die großen Heuschrecken nach vorne einen Großteil ihres Geldes in wirklich grüne Anlagen stecken, dann ist das auch in Ordnung. Also insofern, deswegen ist das so wichtig, in die Richtung zu gehen, weltweit ehrlicherweise.
Aber wäre doch eigentlich mal eine schöne Idee. Ich glaube, der FC St. Pauli hat das ja auch gemacht, so eine Anleihe. An der habe ich mich tatsächlich mal nicht beteiligt. Aber das wäre doch eine Idee. Irgendwie gerade so Gemeinwohlgeschichten, und da gehört ja der öffentliche Nahverkehr dazu, dass, wenn man dafür sorgen will, dass es noch grüner ist, dass man sich daran beteiligt als Bürgerinnen und Bürger, oder?
Nee,
oder
absolut.
Sehe ich das zu einfach?
Nee, das würde ich ganz genauso sehen. Also die Frage ist natürlich immer, dass es dann finanziell auch irgendwie für die Bürger, die sich da beteiligen, irgendwie attraktiv sein muss. So. Und das, deswegen ist das jetzt mal ein erster Schritt gewesen. Nach vorne finde ich das ein ganz spannendes Modell, überhaupt keine Frage. Aber wie gesagt, dahinter, das kann ich immer nur wieder sagen, je mehr man sich damit beschäftigt, ist halt die echte große weltweite Herausforderung in Richtung Nachhaltigkeit, dass die Finanzströme dahin gelenkt werden müssen. Also insofern ist das eigentlich die Aufgabe der nächsten Dekade, das genau hinzubekommen. Sonst wird das nicht klappen. Deswegen sind wir da auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben. Und das ist wirklich nur ein erster Schritt, das stimmt.
Jetzt hast du ja noch ein paar andere Themen. Also ganz aktuell sieht es jetzt nicht so richtig gut aus mit dem Fahrkartenverkauf, aus bekannten Gründen. Auf der anderen Seite musst du ja schon immer weit in die Zukunft gucken. Also Stichwort Verlängerung der U4 ist ja ein Thema, was ja jetzt auch erstmal ein Momentchen dauert. Wie ist denn das so, dein tagesaktuelles Geschäft? Auf der einen Seite gucken, wie man die aktuellen Defizite kleiner macht, sage ich mal, und auf der anderen Seite schon mal wieder für in 6-7 Jahren wieder ein paar Millionen Euros ausgeben.
Ja, das ist natürlich, der Spagat ist richtig beschrieben, ne? Also es ist natürlich so, also wie die halbe Welt ehrlicherweise die ganze Welt, befinden wir uns natürlich auch in einer Situation, die wir so noch nie hatten. Dass auf der einen Seite, du hast es beschrieben, Teil des Lockdowns natürlich ist, dass man die Mobilität runterfährt und wir natürlich auch so wenig Fahrgäste haben, wie wir noch nie hatten. Wir liegen momentan bei 40%, was auch aus Lockdown-Gesichtspunkten gut ist, was aber natürlich monetär eine Katastrophe ist. So gleichzeitig, ich muss das Schlagwort nennen, aber es ist so, man kann es nicht besser formulieren, glaube ich, ist dem Klimawandel vollkommen egal, ob wir jetzt mal kurz eine Corona-Krise haben oder nicht. So, das heißt, die Zielstellungen, die auch vor Corona da waren, die jetzt so richtig Fahrt aufnehmen müssen, jetzt in 10 Jahren hier spätestens eine Mobilitätswende auch in Hamburg hinzubekommen, die bleiben natürlich uneingeschränkt bestehen. So, dass ehrlicherweise mein Hauptjob gerade ist, dass wir unternehmerisch unsere Strategien hinterfragen und sagen, okay, jetzt haben wir Corona, wie kommen wir jetzt da raus und wie schaffen wir es trotzdem bis Ende des Jahrzehnts, diese Zielstellung zu unterstützen in der Stadt und da Wege zu finden. So. Und das ist in 2 Stichworten gesagt. Erstens, nach Corona so schnell als möglich alle Kunden zurückholen und zweitens den Ausbau und die auch digitale Verknüpfung mit den neuen Mobilitätsformen hier in Hamburg so radikal voranzubringen, dass wir hier ein echt neues Mobilitätssystem relativ schnell hinkriegen.
Telefonierst du dieser Tage denn mehr mit Agnes Tjax als Verkehrssenator oder mit Andreas Dressel, den du anpumpst für ein paar Millionen? Wie läuft denn das?
Ich telefoniere mit beiden ganz viel. Das haben wir vor Corona schon gemacht. Das machen wir während Corona und das wird auch nach Corona so bleiben. Richtig.
Du hast gerade ja schon gesagt, dass ihr natürlich auch hofft, dass ihr das irgendwann wieder hochfahren kann. Wie schnell kann man das denn hochfahren? Also ich habe das bei einem der letzten vielen Lockdowns erlebt, als die Politik der Gastronomie die Möglichkeit gegeben hat, am nächsten Tag wieder aufzumachen, dass viele geschimpft haben, weil nicht nur die Küchen wieder geputzt werden müssen, sondern die Mitarbeiter rangeholt werden müssen. Also wie viel Vorlauf braucht ihr denn, damit ihr mit Volllast wieder fahren könnt?
Naja, das ist, ich bin dir für die Frage dankbar, weil die kann ich einfach beantworten. Wir fahren ja die ganze Zeit mit Volllast. Mhm. So, das heißt, wir sind ja, das ist ein Spezifikum bei uns, dass wir ja über den gesamten Lockdown, Hamburg hat sich da ganz früh zu entschlossen zu sagen, wir bleiben bei 100% der Leistung. Und das war auch richtig so, weil auch die 40%, die ich vorhin benannt habe, wir haben jetzt größere Erfordernisse in Richtung Abstand. Jeder kennt das, man achtet viel mehr drauf, natürlich total wichtig gewesen, weil die Leute, die jetzt mit uns fahren, sind echt drauf angewiesen. So, das heißt, wir haben überhaupt keine Leistung runtergefahren. Wir fahren jetzt einfach weiter durch. Das Entscheidende wird jetzt danach wieder Schritt für Schritt die Fahrgäste zurückzuholen, die jetzt während des Lockdowns nicht mit uns gefahren sind. Jetzt muss man sagen, um dir eine Zahl zu geben, letztes Jahr im Sommer hatten wir ja schon eine deutlich entspanntere Situation, wenn man das so nennen kann. Da waren wir ungefähr wieder so bei 70, 75%. Das heißt, wenn man das mal nimmt, wird das jetzt auch dann relativ schnell hochgehen. Aber das Entscheidende ist natürlich dann nach Lockdown und nach Pandemie auch über Vertrauensthemen Schritt für Schritt dann ganz schnell wieder auf die 100% zu kommen und dann auch weitere Steigerungen zu vollziehen.
Ich habe Ende Februar mit einem Chef, der so rund 400 Mitarbeiter hat, gesprochen. Der war das letzte Mal Ende November in seiner Firma. Das heißt, der macht jetzt schon die ganze Zeit Homeoffice. Das hat mich ein bisschen irritiert, weil ich immer ein bisschen so auch das Büro so ein bisschen als Werkbank sehe und dann doch immer mal wieder gerne hinfahre. Wie machst du das denn?
Also ich teile das auch in der Woche sozusagen. Wir haben, bei uns ist ja so, ich meine, wir haben, glaube ich, ganz schnell, wenn ich die Zahl richtig im Hinterkopf habe, irgendwas über 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice schon seit letztem Jahr dann versetzt, wenn man so möchte. Haben aber natürlich auch einen Großteil unserer Mitarbeiterinnen sind natürlich Fahrerinnen und Fahrer oder Werkstattmitarbeiter, da geht gar kein Homeoffice. Das heißt, wir sind ja sowieso Hybridunternehmen, wenn man so möchte. Also ich bin so 2-3 Tage die Woche im Büro und der Rest Homeoffice. Und so fahre ich das.
Hast du dich an Homeoffice gewöhnt? Also ich habe ja immer noch irgendwie ein bisschen so, ich weiß nicht, läufst du denn im Jogger rum und obenrum dann das Hemd? Oder gibt es bestimmte Rituale für dich im Homeoffice, die du uns jetzt mal anvertrauen willst?
Also ich finde Homeoffice, also merke ich, habe ich mich sehr, sehr schwer getan am Anfang, weil ja. Ich im Prinzip die jetzt auch von der Generation her die letzten 25 Jahre daran gearbeitet habe, dass ich zwar in meiner Persönlichkeit gerne authentisch bin und sagen wir mal, der Unterschied zwischen privat und beruflich nicht ganz so groß sein sollte. Gleichzeitig, wenn ich aus dem Büro komme, fängt für mich eine Zeit an, die eigentlich nichts mit Arbeit zu tun haben sollte. Und zu Hause habe ich versucht, nie zu arbeiten. So. Und jetzt war man gezwungen, genau das umzudrehen. Mir hat sehr geholfen, dass ich mir erstmalig in meinem Leben zu Hause wirklich ein Arbeitszimmer eingerichtet habe. Das hilft mir insofern, weil ich da nicht in meiner normalen Umgebung saß, sondern dass ich jetzt ein Zimmer habe, wo ich weiß, wenn ich da reingehe, hat das irgendwas mit Arbeit zu tun. Das macht was im Kopf und das erleichtert mir die Situation so ein bisschen. Insofern habe ich aber echt Anlaufschwierigkeiten damit gehabt und das lag nicht in meiner DNA, das ist so.
Und da hast du eine Zugsammlung aufgebaut und Poster von U-Bahn-Stationen oder wie habe ich mir ein Arbeitszimmer vorzustellen?
Nee, absolut. Also wir haben hier mit einem Riesenkran eine ausrangierte U-Bahn architektonisch eingebaut und da sitze ich jetzt drin. Nee, überhaupt nicht. Also ich habe privat habe ich sowas überhaupt nicht. Ich habe mir das hier ein bisschen schön gemacht, aber es hat vor allen Dingen mit Arbeit zu tun. Das ist halt nicht mein normaler privater Lebensraum, sondern etwas, wo ich weiß, wenn ich reingehe, dann arbeite ich.
Hast du im Privatleben dann irgendwelche Schrulligkeiten oder Rituale dir angewöhnt, irgendwelche Hobbys neu entdeckt?
Das ist schon eine spannende Zeit, familiär. Wo ich mich auch sehr freue, das ist ja auch so eine Erkenntnis von Homeoffice, dass meine Kinder zum Glück alle nicht mehr klein sind. Ne? Also das, sagen wir mal, das jetzt zu machen, habe ich einen großen Respekt vor mit kleinen Kindern, Homeschooling etc. und dann parallel noch Homeoffice, das ist eine echte Herausforderung. Insofern erzähle ich ja sonst immer gern, wie schwierig und schön die Zeit ist mit pubertierenden Kindern. Unsere beiden Kids, die jetzt noch zu Hause wohnen, sind in der 11. Klasse. In der Situation freue ich mich jetzt aber so. Und für mich und meine Frau ist es ehrlicherweise auch so, bekennt ja nach wie vor aus Berlin-Mitte kommend, dass wir noch nie so gerne in Bergedorf gewohnt haben wie im letzten Jahr. Also insofern, das hat uns familiär auch weitergebracht. Und wir haben wahnsinnig viel Karten gespielt wieder. Also das ist etwas, was an Richtung einen hochgekommen ist. Wir haben, also Rommi haben wir wieder entdeckt.
Oh ja, das habe ich tatsächlich auch. Rommi Coop habe ich immer wieder auch gespielt.
So gibt ja so zwei Varianten, dieses klassische und Räuber-Rommi, was so die gesteigerte Variante ist. Dann gibt es ein schönes Kartenspiel, Wizard nennt sich das. Das spielen wir total gerne in der Familie. Hätte ich aber auch nicht gedacht, dass ich mit meinen Kids nochmal da sitze und wir spielen alle Karten miteinander und das auch in schöner Regelmäßigkeit. Also das ist ganz nett eigentlich.
Sehr schön. Lieber Hendrik, das war schon die kleine Frage-Viertelstunde von meiner Seite aus. Es war wie immer ein großes Vergnügen und ich hoffe, du stellst dich demnächst mal wieder meinen Fragen und bis dahin wünsche ich dir weiterhin ein sehr glückliches Händchen bei der Hamburger Hochbahn.
Vielen Dank und dir auch. Tschüss, mach's gut.
Tschüss.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.